fast 22.000 Standorte weltweit, eine der bekanntesten Marken im Franchising und dahinter jede Menge Menschen, die dieses Wachstum möglich machen. Was braucht es, um ein Franchise-System dieser Größenordnung weiterzuentwickeln und welche internen Karrierewege eröffnen sich dabei? Unter anderem darüber spreche ich heute mit Dom Badura, Head of Franchise Development bei Domino's Deutschland. Ich freue mich auf die Einblicke in die Domino's Franchise-Welt. Herzlich willkommen zur Franchise-Jause. Mein Name ist Karina Dvorak, ich bin Franchise-Beraterin bei Syncon International Franchise Consultants. Wir begleiten Franchise-Systeme beim Aufbau, bei Optimierungen und auch bei der Expansion. Tom, wenn das ganze Leben ein Spiel wäre, so wie das Motto vom Management-Trainer Dieter Lange ist, welche Rollen spielst du zurzeit in deinem Leben?
Erstmal hallo und ein Danke, dass ich da sein darf, Carina.
Gerne.
Große Ehre. Rollen, die ich spiele, ich glaube, ich habe verschiedene. Auf Arbeit versuche ich so ein bisschen der Coach zu sein in meinem Team, auch vielleicht hier und da Impulse zu geben, was wir probieren können, wo wir uns hinentwickeln können, auch in den persönlichen Rollen. Aber auch bei den Partnern, gerade bei den neuen Partnern, die wir im Onboarding-Prozess haben, sehe ich mich so als Sparringspartner oder als Partner auf Augenhöhe, dass wir zusammen Projekte bearbeiten oder halt auch festlegen. Da, ne? Also das so ein Kennenlernprozess, auch um Vertrauen aufzubauen. Und ansonsten privat, ich bin Familienvater dann bin ich noch Amateur-Triathlet. Das ist auch eine große Rolle, weil es einfach viel Zeit einnimmt in meinem Zeitraum und mir auch viel gibt, glaube ich.
Ja, sehr bewundernswert. Wir haben jetzt gerade vorher schon vorm Einstieg darüber geplaudert, weil du jetzt gerade einen Triathlon Langdistanz absolviert hast. Und ich finde das immer ganz großes Kino, neben einem Fulltime-Job, neben Familienvater etc. das zu schaffen. Also das zeichnet dich auf alle Fälle aus. Wenn wir jetzt zurückblicken, Tom, in deine Kindheit und gleichzeitig auch das heutige Leben betrachten, siehst du da irgendwelche Parallelen?
Ich glaube, ich bin, es ist schwierig, weil als Kind zum Beispiel war ich nicht so unbedingt sportlich, beziehungsweise wenn man natürlich als Kind sportlich meint, dann denkt man oft Fußball und ich kann nicht Fußball spielen, da bin ich fürchterlich drin. Also meine Eltern haben das versucht, ich bin da definitiv gescheitert oder hatte auch gar kein Interesse dazu. Ich glaube, ich war als Kind schon jemand, der sehr oft verträumt war, auch in der Schule. Ich glaube, das steht auch in meinen Zeugnissen drin. Aber ich war auch der zum Beispiel bei bestimmten Aktionen, beim Fahrradfahren, schon eine gewisse so Ausdauer mitgebracht hat. Und mich hat das fasziniert. Mich haben auch früh Sachen, die mich heute noch faszinieren, bestimmte Persönlichkeiten, Bücher oder sowas, das sind Sachen, die mich heute noch so fesseln,
Ich finde auch so, wie du das jetzt beschrieben hast, deine Rolle da vor allem als erstes diesen Coach zu nennen, das zeigt ja auch, dass dir diese Entwicklung auch vom Mitmenschen unheimlich wichtig ist und das zeichnet euch bei Domino's, glaube ich, extrem aus. Einerseits im Unternehmertum selber, bei den Franchise-Partnern und Partnerinnen, genauso wie bei den Mitarbeitern in der Zentrale, da kommen wir dann gleich drauf. Zuvor noch deine persönliche Entwicklung von Jugend, was waren so die wichtigsten Meilensteine, dass du bei Domino's und im Franchising gelandet bist?
Ich glaube, es war so ein bisschen ein Hin und Her manchmal. Also ich wusste nach der Schule erstmal nicht so recht, was ich tun sollte, was ich machen sollte. Dann kam witzigerweise den Brief zur Musterung von der Bundeswehr und das war ganz weil ich wusste eh nicht, was ich machen soll, so ungefähr. Und bin dann erstmal zur Bundeswehr gegangen und war da 4 Jahre. Und ich glaube, es hat mir viel geholfen, sich selbst ein bisschen einzuordnen in der Welt, in der Gesellschaft, weil man schon da in, also das ist ein krasses Wurf außerhalb der Komfortzone. Man ist mit 8 Fremden auf einem Zimmer, die kennt man nicht. Die kommen alle aus unterschiedlichen sozialen Schichten und man muss sich da so ein bisschen zurechtfinden in so einer Organisation. Das hat mir geholfen und deswegen war ich da irgendwie auch 4 Jahre da. Und danach habe ich eine Ausbildung gesucht und bin dann zur Gastronomie gekommen, Systemgastronomie, und bin dann nach Heidelberg gezogen, habe da meine Ausbildung gemacht. Und das hat mich relativ schnell fasziniert, das System, das Thema Gastgeber sein, aber auch
in auch schon Team, im Franchising
zu arbeiten. Das hat mir viel Spaß. Nee, das war bei Starbucks. Starbucks hat in Deutschland damals kein Franchise gehabt. Heute ist Amrest Franchise-Partner quasi oder Masterlizenz für Starbucks in Deutschland. Aber das war 100% Company. Da war mit Franchise erstmal noch gar nichts so zu tun. Und ich hatte dann nach der Ausbildung schon überlegt, ich möchte gerne noch was weiteres machen und war dann auch auf der Hotelfachschule in Heidelberg und war da 2 Jahre und habe dann einen Betriebswirt gemacht. Und danach habe ich relativ offen in der Gastronomie Stellen gesucht und bin dann zuerst bei Joey's Pizza gelandet. Das war dann der erste Kontakt mit Franchise. Das war 2015 und das war eine Trainingsrolle, wo man quasi operativ die komplette, also man war in den Stores, wurde ausgebildet, man war auch mal im Office, das war damals schon in Hamburg, und hat quasi das System von der Pike auf kennengelernt und sofort auch mit Partnern kennengelernt. Also meine Ausbildungsbetriebe waren alles Franchise-geführte Betriebe. Das heißt, ich hatte relativ schnell Kontakt zu unseren Partnern. Und ein halbes Jahr später schon, im Dezember 2015, wurde Joey's Pizza gekauft von Domino's Pizza Enterprises. Und dann war für mich erst so eine gewisse Unsicherheit auch da, was passiert jetzt eigentlich. Und ich hatte eine befristete Stelle, ich bin Trainee, bin ganz neu da drin. Dann hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass das eine richtig gute Möglichkeit sein könnte. Und habe dann da, bin bei Domino's geblieben und seitdem, also seit August 2015 bin ich ja da. Ich habe dann das Training abgeschlossen und hatte man so am Ende ein bisschen die Möglichkeit zu entscheiden, wo soll es hingehen, wenn man dann übernommen wird. Und ich habe mich für das Franchise Consulting entschieden und war dann Franchise Consultant im Südwesten von Deutschland. Ich habe dann in Heidelberg noch gewohnt oder in Mannheim in der Region. Ich habe dann meine ersten Partner betreut. Teilweise auch sehr langjährige Partner schon. Das System Joey's kommt aus den 90ern. Ich war noch relativ jung damals und auch in der Betreuung habe ich viel mitgenommen. Und dann bin ich da geblieben. Und später durfte ich den gesamten süddeutschen Markt verantworten mit den Franchise Consultants da. Das waren dann in der Peak-Phase waren das damals in meiner Betreuung 74 Betriebe, knapp 39 Partner und hatte dann auch schon ein junges Team von Franchise-Consultants, die da quasi unterwegs waren in den Stores. Und dann hatte ich 2022 die Möglichkeit, in das Franchise-Development zu wechseln, quasi den Schritt nach Hamburg, mehr oder weniger ins Office und in eine übergeordnete Rolle, was alles mit den Franchise-Verträgen zu tun hat. Und das war, fand ich, ein wichtiger Schritt für mich. Das war, in der Operativen ist man sehr getrieben von dem, was ein Partner bewegt. Und in meiner jetzigen Rolle kommt dann diese Partnerebene, ist immer noch da, aber gleichzeitig auch das, was das Unternehmen, was wir als Gruppe wollen, wo wir uns entwickeln wollen, das kommt dann noch hinzu und das finde ich ist sehr spannend, ist manchmal sehr herausfordernd, aber ja.
Ja, das gibt, finde ich, einen super 360-Grad-Blick. Ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich ja bei Miss Sporty früher auch Franchise-Partnerin war, gleichzeitig im Management, also für die auch Expansion in dem Bereich dann verantwortlich für die Internationalisierung. Und das war halt total spannend, weil alles, was wir im Management diskutiert haben, hat mich dann auch unmittelbar als Partner betroffen. Und da glaube ich schon, dass man mit einem bisschen anderen Blick auf das Ganze drauf sieht und sich mehr oder weniger dann auch stärker einsetzt für gewisse Dinge, als es ganz früh habe ich mal in einer Bank gearbeitet. Also da haben sich die Vorstände, glaube ich, relativ wenig da den Kopf jetzt darüber gemacht. Ja, wie geht es damit letztendlich an Kunden so in der Art manchmal? Ja. Also darum finde ich das total spannend. Und sag mal, was hat so aus deiner operativen Tätigkeit, ich meine, das ist ja irre, dass du so viel operative Erfahrung hast, jetzt auch über Domino's und Joe's hinaus, was waren da deine wichtigsten Learnings, die dir heute in der Expansion weiterhelfen?
Ich glaube, ich kann mich gut reinversetzen in eine Store-Planung als Beispiel. Weil, also wenn jetzt ein Construction-Team sich einen Testfit anschaut, eine Fläche anschaut oder vielleicht darüber nachdenkt, mit einem Partner eine neue Fläche zu realisieren oder umzubauen, auch bei Renovierungen. Ich glaube, dass auf jeden Fall ein Vorteil ist, dass ich mich da reinversetzen kann, wie sich das dann anfühlt, wenn man drinnen steht. Dass ich da auch einem Franchise-Bewerber den Input mitgeben kann, wenn wir in einem neuen Store stehen und sagen, okay, wir nehmen die große Arbeitsfläche oder wir nehmen den Ofen und welche Situation hat das? Oder auch, dass man in den Gesprächen, ich weiß halt, dass unser Geschäftsmodell, wir haben halt 11 bis 11 geöffnet an 364 Tagen im Jahr. Und das ist durchaus so, dass man die Hauptaufgabe oder eine schwierige Aufgabe ist es halt, diesen Dienstplan vollzukriegen. Ich glaube, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Und gerade auch, was es bedeutet in der Gastronomie, arbeitest du fast immer, wenn deine Freunde frei haben. Mhm. Und das ist, was man auch einem Bewerber ganz klar und deutlich sagen muss. Es ist halt, unsere stärksten Tage sind halt Freitag und der allerstärkste ist der Sonntag und der zweitstärkste ist der Samstag. So. Und wenn jetzt wie in der WM Fußballspiele sind, gut, das waren die natürlich der letzten WM ist ganz, ganz spät nachts, aber wenn die in unseren Zeitzonen liegen, dann ist da das, die komplette Mannschaft im Store. Und dann haben wir, das ist, da geht's richtig ab, ne? Vor allem, wenn Deutschland spielt, als Beispiel jetzt im deutschen Markt. Oder halt zum Beispiel die Feiertage, der 1. Mai, der 1. Januar, das sind die stärksten Tage des Jahres. Und dann muss man, das muss man schon von einem Bewerber auch gut vermitteln können, dass das so ist. Ich glaube, das bringe ich mit. Und ansonsten, ja, was ich auch gelernt habe, was immer ein Fazit ist, auch bei anstrengenden Projekten oder Aufgaben. Ich habe mir auch früher bei anstrengenden Schichten immer gesagt, jede Schicht geht mal zu Ende.
Ja.
So eine Weisheit, die ich mir aber auch gern mitnehme. Ja.
Und ich persönlich habe das immer lieber gehabt, wenn viel los war, als wenn es dahin plätschert. Und wenn dann doch ein Auftrag kommt, dann ist der irgendwie auch doof in dem Moment oder so. Ne? Also das, ich finde so, wenn permanent was los ist, finde ich oft eine bessere Energie, die man dann auch halten kann. Ja.
Das stimmt auf jeden Fall.
Ja. Du, und ich meine, bei den genannten Rahmenbedingungen, also das ist ja wirklich beachtlich, da würden sich jetzt wahrscheinlich, wir haben ja viele Hörende so aus der Franchise-Welt, da denken sich die, oh Gott, boah, wie findet man dann hier für so eine Tätigkeit Franchise? Partner, weil das ist ja auch komplex, nämlich dann auch ein gewisses Team. Wie groß sind etwa dann die Teams, die so ein Franchise-Partner führt?
Also pro Store sind es 20 bis 25 Leute. Es hängt aber auch sehr von der Größe ab. Unser stärkster Laden ist in Regensburg. Der hat deutlich mehr als 30, 40 Mitarbeiter. Mhm. Das sind natürlich viele Minijobber, Teilzeitmitarbeiter, die als Fahrer tätig sind. Ja. Aber ich sag mal, in dem Rahmen 20 bis 25, das ist realistisch, ne? Um so ein, da hast du dann 2, 3 Vollzeitmitarbeiter, 4 vielleicht und dann noch Teilzeitler und deine Fahrer, je nachdem. Genau.
Okay, also gut, wie löst ihr das? Auf der einen Seite, woher kommen eure Franchise-Partner, Partnerinnen vor allem? Und auch, wie schafft es dann diese Mitarbeitenden? Das hört man ja die ganze Zeit, überall fehlen Menschen und Mitarbeitende. Wie löst ihr das?
Also wir haben erstmal zu den Mitarbeitern vielleicht, wir haben, das Problem war bis 2020 richtig massiv. Ich glaube, das war dann damals so bis 2020, das ist eins der größten Themen, die wir auch im Feld mit dem Partner besprochen haben. Wie finden wir Mitarbeiter und wie suchen wir die, wie halten wir Mitarbeiter? Und gerade auch hatten wir 2019, weiß ich noch, gerade bei den ganz alteingesessenen Partnern muss dann so ein bisschen ein Mindswitch stattfinden, wie kann man denn so ein Team binden, auch von den jungen Leuten. Ich glaube, da hatten viele, viele Herausforderungen. Das war dann über Corona, hat sich das, ich sag mal, von selbst ein bisschen gelöst, weil natürlich andere Leute in Kurzarbeit waren oder so. Und dann haben wir auch da viele Bewerbungen bekommen. Aktuell ist die Bewerbungssituation, glaube ich, in den Stores gut. Ne? Muss man sehen, wie die ob jeder Mitarbeiter immer passt. Sicherlich sind auch Leute dabei, wo wir sagen müssen, okay, das ist vielleicht nicht so, passt nicht zum Store dann, aber ich glaube, momentan ist das nicht das größte Problem, Mitarbeiter zu finden. Gerade in den Unistädten oder sowas funktioniert auch ganz gut. Ne? Aber es wird umso wichtiger, Leute in das Unternehmen zu binden. Und ich glaube gerade, dass viele junge Talente auch in der Gastronomie, mir ging es damals auch so, mir war es zweitrangig, was ich damals verdient habe oder dass meine Stelle befristet war bei Joe's, als ich angefangen habe. Mhm. Ich wollte eine Perspektive haben, auf die ich hinarbeiten kann. Ich glaube, dass es vielen Leuten heute auch so geht und dass wir gerade bei Domino's dann auch Leuten die Perspektive geben können. Du kannst bei uns als Fahrer anfangen, du kannst eine Ausbildung machen, ganz normal, Fachmann für Systemgastronomie. Du kannst auch als Store Manager anfangen, aber du kannst dich immer weiterentwickeln und viele von unseren bestehenden Partnern, wir haben jetzt 158 Partnergruppen in Deutschland, die kommen aus dem System. Mhm. Und die haben sich dahin entwickelt. Und ich glaube, das ist schon eine Perspektive, die wir bieten können. Und das ist auch unser Hauptrecruiting-Pool, so würde ich das mal nennen. Also seit 2020 haben wir mehr als 60 Partner gewonnen. Und davon waren nur 10 Externe, also Leute, die vorher nicht mit Dominus zu tun hatten. Der Rest kam aus unseren eigenen Reihen.
Ja, und wie fördert ihr das?
Wir, erstmal ist das natürlich bekannt, ich sag mal, in vielen Stores, dass es die Möglichkeit gibt, allein weil der Partner ja schon erzählt, ich war früher mal Mitarbeiter oder so. Wir unterstützen das bei den Franchise-Partnern, dass sie einen finanziellen Ausgleich kriegen, wenn sie einen Mitarbeiter verlieren. Das machen wir natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Store-Manager aus einem Store in Karlsruhe wird Franchise-Partner. Jetzt ist er schon mindestens ein Jahr als Store-Manager gearbeitet. Er hat unsere komplette interne Domino's University durchlaufen. Dann entschädigen wir den Partner dafür, weil der natürlich eine super ausgebildete Arbeitskraft verliert.
Mit einer Einmalzahlung oder mit einem neuen Mitarbeiter oder wie geht das?
Wir reduzieren die Franchise-Gebühr um einen bestimmten Prozentsatz für einen gewissen Zeitraum und dann haben wir Betrag X, damit dann quasi der Partner dafür entschädigt ist. Mhm. Das ist eigentlich so, dass wir quasi dem Partner da entgegenkommen. Und man muss natürlich sagen, dass gerade auch bei den älteren Partnern, die wir haben, ist das immer eine schwierigere Diskussion, weil die natürlich immer versuchen, die Leute zu halten. Ich denke halt immer, oder das versuchen wir auch zu vermitteln und ganz offen mit den Partnern zu besprechen. Wenn jemand wirklich eine Perspektive sucht und sich weiterentwickeln will und du willst ihn aber in seiner Rolle behalten, dann geht er im Zweifel woanders hin, das haben wir auch schon gehabt, zu einem anderen System und dann verlieren wir denjenigen. Und damit wir ihn nicht verlieren, gib ihm doch lieber die Möglichkeit, dein neuer Partner zu werden, vielleicht sogar mal perspektivisch dein Unternehmen an ihn auch zu verkaufen, das würden wir auch unterstützen, oder einen neuen Store in einer anderen Stadt zu machen. Bei den jungen Partnern ist das vollkommen verständlich, weil da ist das nicht so ein Problem, die haben da selber kommen aus den Reihen, sondern wir haben einen Partner aus Gütersloh, der hat ich glaube, schon 4 Leute aus seinem Team sind jetzt Partner bei uns.
Schön. Also, weißt du, ich finde das, Tom, ein super Beispiel, wo man jetzt auch sieht, dass sich da im Prinzip eine Kultur in diesem Sinne ja bilden kann. Also so, wenn du sagst, na, die Jüngeren, für die ist das gang und gäbe, dass man dann auch die Mitarbeitenden unterstützt, dass die sich weiterentwickeln und so weiter, Store-Manager, Franchise-Partner. Bei den Älteren ist es noch nicht ganz so drin. Ich sage, ähnlich wie du, also in allen Systemen ist es so, spätestens in dem Moment, wo sie Nachfolger suchen, ist da eine große Offenheit da. Also das ist ganz egal, welches System. Umso wichtiger finde ich es aber und umso schöner, dass ihr das grundsätzlich fördert und fordert vielleicht sogar auch ein bisschen, ja, weil ich habe das auch immer geliebt, wenn Mitarbeiter, egal ob jetzt in der Zentrale, dann von meinem Team oder als Franchise-Partner, wenn da so auch eine Entwicklungsbereitschaft oder Wille da war. Ich finde, das sind einfach andere Typen, andere Menschentypen, die offener sind, die üblicherweise neugieriger sind, als wenn jemand sich halt, ja, mit dem, wie es ist, halt irgendwie immer so zufrieden gibt. Ich meine, auch solche Menschen braucht es, ist schon klar. Aber ich finde da diesen Ansatz von euch richtig, richtig toll und auch so, ja, also von 60 neuen Partnern 50, das ist wirklich toll. Wie würdest du sagen, ist der Unterschied von diesen bestehenden, also aus dem System Mitarbeitende, die Franchise-Partner werden, zu ein externer wird Franchise-Partner? Macht ihr da auch dann nochmal eine andere Ausbildung und wo gibt es da dann Unterschiede in der operativen Performance?
Ist es so, dass die intern natürlich relativ schnell alleine funktionieren können. Also wenn ich jetzt einen Store-Manager habe und der übernimmt seinen Store. Wir hatten schon Fälle, wo sie ihren eigenen Store übernommen haben. Beispiel haben wir jetzt in Kiel, da haben wir jetzt einen neuen Partner, der wird von einem bestehenden Partner einen Store übernehmen, den er schon kennt. So, da wird natürlich die operative Betreuung vor Ort. Ich muss in dem Fall, dem Partner ist der Bosse, dem muss ich nicht mehr erklären, wie wir Teig machen oder wie die Pizzen aussehen. Das kann der im Schlaf, ne? Der kennt auch das Dienstplanprogramm auswendig und dann läuft der los. Ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig bei den Internen, dass wir den Fokus drauflegen und das machen wir auch auf das ganze Administrative. Das heißt, frühzeitig die Unterlagen abheften, mit dem Steuerberater Kontakt aufnehmen, einen guten Steuerberater unterstützen, einzufinden, damit wir schnell BWAs haben, damit wir schnell in die Kostenkontrolle gehen können, damit sie das quasi im Blick haben. Bei den Leuten, die von extern kommen, die vorher jetzt nichts mit Domino's zu tun haben, haben wir natürlich viel mehr Ausbildungszeit danach noch. Das heißt, ich glaube, die Ausbildung vorher ist intensiver in den Stores da noch, weil wir intern das nicht unbedingt brauchen. Also selbst die kriegen auch die Möglichkeit, diese Store-Ausbildung zu machen, jeder interne. Wir würden das auch immer empfehlen. Die können die im Zweifel aber auch früher abschließen, wenn sie früher mit dem Inhalten fertig sind. Bei einem externen machen wir das nicht, dann nimmt das mehr Zeit in Anspruch. Aber auch diese Nachbetreuung. Wir hatten damals einen Partner im Raum Frankfurt, da war ich damals noch für den Süden verantwortlich, da kam ein neues System. Und da waren wir schon die ersten 6 Monate sehr intensiv mit ihm dran, den Store auf ein gutes Niveau zu bringen. Der hatte damals noch Umsatzprobleme am Anfang. Die ersten 6 Monate hatte Top-Produkte, Top-Qualität und das Werbung hat auch gepasst. Es war alles gut. Der Store hat noch länger gebraucht zum Anlaufen. Und dann waren wir natürlich da sehr präsent. Das heißt, da investieren wir mehr Zeit. Ich glaube, was im Recruiting-Prozess ganz, ganz wichtig ist, da muss man die intern manchmal bremsen. Die haben schon eine extrem starke emotionale Bindung mit dem Unternehmen, mit Domino's. Die haben natürlich auch ein ganz hohes Vertrauen an mich, weil sie mich vielleicht auch schon kennen oder ich sie kenne oder auch an Alex, weil sie den von Rallyes oder von Azubi-Trips kennen. Und da ist es halt wichtig, dass wir denen auch ganz gar deutlich sprechen und über die vorvertragliche Aufklärung da sehr intensiv drüber sprechen, weil die manchmal das ausblenden. Ne?
Ja.
Ich dann ein paar Mal sagen muss, das Risiko siehst du aber, was du hast, wenn du das jetzt anfängst.
Das ist echt wichtig und zeigt ein großes Verantwortungsbewusstsein. Genau, das glaube ich. Ja, dass man da vielleicht so ein bisschen geblendet ist, aber dass man wirklich auch die Details wissen und verstehen muss vor allem. Ja.
Genau, also das ist da ganz, ganz wichtig. Und auch das Verständnis, dass es anders ist, wenn man als Store-Manager einen Store aufschließt oder als Franchise-Partner, weil dann der Druck ein anderer ist. Das unterschätzen viele, aber das haben wir bisher, glaube ich, ganz gut immer hingekriegt. Bei den Externen ist ganz klar, im Bewerbungsprozess geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Ne? Die Aufklärung, die vorvertragliche, die können die wahrscheinlich dann immer schon runterbeten, aber dann geht es darum, Vertrauen aufzubauen, uns vorzustellen, die Zentrale vorzustellen, wie funktionieren wir, wie sind wir unterwegs und dann gemeinsam das Projekt quasi zum Laufen zu kommen.
Ja, super spannend. Und ich glaube, was euch auch auszeichnet ist, und das würde man vielleicht so gar nicht meinen, wenn man jetzt von außen einen Blick drauf wirft, dass ihr auch ein echter Player in der Digitalisierung seid von eurem System. Also ich sage jetzt Kunden-App, Bestellvorgänge und so weiter. Wie hat das jetzt die letzten Jahre verändert?
Ich glaube, jetzt gerade im... Wir kommen da auch manchmal an Grenzen, weil wir natürlich in so einer Gruppenstruktur sind mit unseren australischen Kollegen und so. Aber ich glaube, was auf jeden Fall ein guter Mehrwert ist, ist das Thema der Dienstplanung, dass das halt komplett mittlerweile, also früher als ich angefangen habe, hatten wir noch diese Excel-Listen und dann haben wir da was ausgerechnet und dann wurde die ausgehängt und dann hatte noch jeder sein Post-it ausgefüllt und mir zugesteckt. Ich kann da nicht, weil meine Oma Geburtstag hat und da habe ich dann Vorlesung. Heute haben wir da ein Tool, was komplett online basiert ist, was eine App ist, wo ich die Dienstplanung machen kann, wo ich natürlich auch die Daten aus dem Store habe, wo ich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung machen kann, wann kommt mein Umsatz, wann muss ich die Vorbereitung machen, wie teile ich das ein und das Ganze auch dann für jeden Mitarbeiter, auch diese Dienstplansteuerung per App, dass ich da die Schichten zuteilen kann, der kriegt das per Push meinetwegen aufs Handy. Die können untereinander auch vielleicht mal Schichten tauschen und man kann das einstellen, dass ein Store-Manager das freigeben muss. Das erleichtert, das ist ungeheimlich, weil du diese Post-its nicht mehr hast, diese Zettelwirtschaft. Also das ist ein krasser Mehrwert, den ich damals schon sehr zu schätzen gewusst habe, als es dann damit loslief. Ne? Weil ich kann mich noch, wie gesagt, daran erinnern, wir hatten am Anfang diese ganzen Post-its, die rumlagen und ich musste dann gucken, dass ich da alle ordentlich verteilt kriege. Dieses Programm im Endeffekt kann dir Schichten automatisch bauen. Das kann dir Leute auch automatisch zuteilen. Das ist dann schon eine große Unterstützung, gerade in dem Bereich. Ne?
Mhm. Ja. Und welche Themen spielen da weiter auch in Zukunft eine Rolle oder vielleicht in der Zentrale selber, wo ihr auch stärker und stärker KI benutzt?
Ja, ich glaube, jetzt relativ neu ist zum Beispiel, wir haben ja in unserem Kassensystem, glaube ich, insgesamt gibt es mehr als 92 Berichte. Ich glaube, so viel kann man sich gar nicht angucken. Ich glaube, es reichen 10, maximal 15, um einen Store gut zu führen. Wahrscheinlich sind es weniger, wenn man einfach nur den Store ordentlich überwachen will. Wir haben natürlich dann auch Auswertungsprogramme, die uns helfen, unseren Partnern auch von unterwegs verschiedene Stores zu beobachten oder auch zu steuern und nachzukontrollieren. Jetzt haben wir zum Beispiel relativ neu auch eine KI, die dabei unterstützen kann, bestimmte Zahlen auszuwerten, eine Entwicklung darzustellen, Sachverhalte vielleicht zu vergleichen. Das sind Punkte, wo wir da ganz gut dabei sind. Ich glaube, da muss man sich immer neu reinfuchsen wieder, ne?
Mhm.
Aber ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange, auch was das ganze Thema Food-Cost-Kontrolle und sowas angeht.
Mhm.
Da sehe ich schon noch Potenzial auch für KI und so, ja, definitiv. Oder
das,
guten Feedbacks, ne?
Also das, das heißt auch fürs, also ihr sagt es, glaube ich, nicht Partnermanagement, sondern Consulting, spielt das dann natürlich auch dann eine tragende Rolle, kann ich mir vorstellen, da hier im Sinne von Performance Management. Ich bin ein großer Fan davon immer schon gewesen. Zahlen lügen nicht. Ich finde, das ist, damit führt man auch einfacher. Ihr habt jetzt einen großen Anteil auch an Multi-Operatoren, also Franchise Partner, die mehrere Standorte haben. In welcher Größenordnung liegt das in etwa?
Also im Schnitt über alle Partner gerechnet hat jeder Partner bei uns 2,4 Betriebe. So. Ah, unsere Multi-Unit-Owner liegen, wenn man nur die betrachtet, sind es 3,5 im Schnitt. Unser Ziel wäre schon, dass wir über das gesamte System etwa 5 Stores pro Partner oder Partnergruppe haben. Also Partnergruppe sind immer, wenn ein oder wir haben auch einmal 3 Partner zusammen Verträge halten, dann wäre 5 unser Ziel. Unser größter Partner aktuell hat 14 Betriebe. Es gibt viele, die nur einen haben. Es wird niemand, ich sag mal, dazu jetzt genötigt, noch einen Store zu machen. Wenn es nicht sein muss, ist jedem die Entscheidung frei. Wir geben die Möglichkeiten. Ich glaube, das System gibt das her. Wir haben da selber auch viel gelernt in den letzten Jahren, wie wir einen Multi-Unit-Owner-Partner aufbauen. Also wie viel Strecke darf zwischen den Stores liegen. Gerade die ersten beiden sind entscheidend und meistens.
Was sind da konkret Learnings? Weil ich glaube, da steckt wahnsinnig viel drinnen, ja, wie man da wieder so der richtige Vorgang ist, auch die Vorbereitung der Partner. Ich glaube, da, also das ist auch, was ich jetzt aus der Beratung mit beobachte, auch damals bei Mrs. Borty, ist meistens zu Beginn sehr stark unterschätzt, dieses Thema, ja. Und weil man es natürlich gerne macht, ne, gerne anbietet, was gibt Schöneres, als wenn intern Franchise-Partner sagen, so, ich will weitere Stores und gleichzeitig, dass man da dann nicht zu früh mit allem startet und dann oft beide oder alle 3 Stores so ein bisschen ins Wanken bringt. Das ist, glaube ich, da ist viel Verantwortung drin. Was sind da so eure Learnings?
Ich glaube, ein wichtiges Learning ist, dass man den ersten Store, der sollte schon gut funktionieren, wenn man den zweiten macht. Und das heißt, ich sag mal, mindestens ein Jahr am Markt. Der erste Jahresabschluss muss fertig sein. Es muss solide sein. Wir machen intern auch Finance Reviews von den Sohnseitenlisten, von den Bilanzen und so weiter. Die müssen positiv sein. Das heißt, unser Finance Team gibt uns dann auch ein Feedback und sagt, das geht nicht oder das geht. Und wir setzen uns auch mit dem Steuerberater zusammen. Operativ muss er natürlich personell in der Lage sein, das noch ein Store zu machen. Wobei das halt immer, das ist halt immer schwierig. Jeder Partner oder wir haben ganz oft den Moment, dass wir sagen, wir haben jetzt ein Team, das kann funktionieren, aber das ist extrem dynamisch. So, das kann sich auch unterwegs verändern. Ich glaube, da ist es wichtig, dass er ein paar Key Player in seinem Team hat, die er setzen kann und die da auch mitgehen. Dann ist der Punkt auf jeden Fall gerade bei den neuen Partnern, wenn sie wachsen, wenn du der schwierigste Betrieb ist ganz oft der zweite und der dritte. Beim zweiten hast du das Thema, dass du das erste Mal dein Nummer 1 Geschäft verlässt und die Gefahr, die besteht, das haben wir auch schon erlebt, du konzentrierst dich auf den neuen Betrieb, der ist vielleicht ein komplett neuer Store, der hat jetzt Anlaufschwierigkeiten, dann bist du jeden Tag da und versuchst den Store zu entwickeln oder wie auch immer, du hast da deine Herausforderung mit dem Team, ne? Und du verlierst aber deinen ersten Store, deine Cash Cow aus dem Blick. Deswegen ist zum Beispiel ein Rat, den ich ganz oft gebe, bleib in deinem ersten Store, das ist dein absoluter Fokus, du musst Geld verdienen. Der zweite Store, das macht einer von deinen besten Store-Managern oder beste Schichtleiter, da bist du auch oft genug, aber der Fokus verliert den ersten Store nicht aus dem Fokus. Weil wenn der zweite vielleicht die ersten 6 Monate Entwicklungszeit braucht, dann verliert den ersten nicht. Und gerade dann der dritte ist der Store, wo du deine Struktur aufbauen musst. Weil bei zwei Stores kriegst du es notfalls noch hin, mal eine Schicht zu übernehmen. Mhm. Nicht, dass wir dann unbedingt wollen, weil schon, das soll die Kontrolle über seine Betriebe haben. Bei drei Stores ist das dann vorbei. Dann brauchst du deine Struktur aus Store-Managern. Du brauchst vielleicht eine Art von Meeting-Struktur. Wie kommunizierst du mit denen? Wie planst du deine Besuche in deinen Betrieben? Wie kontrollierst du die Kennzahlen? Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Die müssen dann sitzen. Und viele von unseren großen Partnern, die fünf Betriebe haben, sechs, acht oder halt diese 14, die sagen, im Zweifel ist dann organisatorisch, ist noch ein Betrieb, nur noch einer dazu. Das ist auch stressig und anstrengend, aber es ist nicht mehr der Schmerz wie bei zwei oder drei. Ne? Das ist auf jeden Fall ein
Persönlich, was da einfach dann noch viel größere Tragweite bekommt, ist die Leadership-Kompetenz in dem Ganzen. Ne? Dass ich mich rausziehe aus dem Operativen immer mehr und dann einfach ein gutes Team habe, die Verantwortung übernehmen, ich aber auch Verantwortung abgeben kann. Und also da ist immer die Empfehlung, die wir auch geben in der Beratung, da wirklich eine gute vorzubereiten, und da ist der Großteil dann Leadership, richtige Leadership-Ausbildung zu machen und ja, da auch so ein bisschen McDonald's, weiß ich, checken ja auch, bevor ein weiterer Standort übergeben wird, die Mitarbeiterzufriedenheit zum Beispiel. Und das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, ne, wo man erkennen kann, wie ist so die Führungsqualität.
Ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, gerade für junge Partner, die jetzt dann vielleicht ihren ersten Betrieb verlassen für den zweiten oder den dritten, dann quasi diese Struktur in dem Betrieb, den Leuten auch die Kompetenz zuzusprechen, die Entscheidungen selber zu treffen. Oder gerade in der Gastronomie, ich hatte das früher schon auch in den Betrieben erlebt, dass wenn ich Store-Manager war in einem Betrieb in Münster als Beispiel und da war ein Schichtleiter eingesetzt, dann ist der verantwortlich für diese Schicht. Und selbst wenn ich als Store-Manager kurz im Store bin, dann werde ich dem nicht in seine Schicht reinsprechen und sagen, mach das jetzt mal so oder mach das so. Ich werde ihm am Ende dazu Feedback geben und im Zweifel, wenn ganz was Schlimmes passiert, dann greife ich ins Lenkrad. Aber das kam eigentlich nie vor. Und das ist was ich auch unseren Partnern versuche mitzugeben. Dann muss dann loslassen können. Ne? Du darfst dann nicht mehr in diese Micromanagement-Rolle verfallen, sondern lass ihn das klären, lass ihn auch mal seine Fehler machen. Du wirst ihm das nachher mit ihm besprechen. Er wird daraus auch was lernen, aber das muss auch funktionieren, wenn du nicht da bist. Und das kriegst du nicht hin, wenn du ständig dann reinsprichst und einem Schichtleiter oder einem Store-Manager nicht seinen Job machen lässt. Ne?
Ich glaube, also insgesamt im Unternehmertum, was ich beobachte, ist Leadership komplett unterschätzt, was da, also wie wichtig das ist. Und du lernst es ja auch nirgends aus. Man macht wirklich ganz konkret eine Leadership-Ausbildung, aber ganz oft entsteht es ja irgendwie so plötzlich, ähnlich du hast es auch erzählt, plötzlich bin ich da in einer Führungsrolle und oft gibt es aber dazu dann nicht das Fundament und drum, ich finde es sehr verantwortungsvoll, dass den Franchise-Partnern, Mitarbeitern auch so ein bisschen, auch Mitarbeitenden, die da in eine kleine Führungsrolle kommen, das Thema mitzugeben. Ich weiß, dass euch das auch bei euren internen Mitarbeitenden großes und wichtiges Thema ist, weil ihr auch immer wieder Mitarbeitende schickt zu unserem offenen Seminaren, die wir von Syncon gemeinsam mit dem Deutschen Franchise-Verband anbieten, wo es eben auch um die Weiterbildung im Expansion, im Partnermanagement, Consulting geht. Weil ich glaube, dass Partnermanager auch eine extrem wichtige Rolle spielen, wie sich dann die Partner in ihren Potenzialen entfalten. Ja, und das finde ich auch ganz schön. Wie geht ihr davor jetzt? Also du hast zuerst im Vorgespräch, da freue ich mich, wenn du das auch kurz mal ansprichst. Also Domino's insgesamt legt ja da wahnsinnig viel Wert. Auch, dass es ja im Prinzip eine Art Bindungstool auch ist, in dem man sich weiterbilden, weiterentwickeln kann. Magst du da kurz Einblick geben?
Jetzt speziell für uns im Support Office ist natürlich so, wir haben auch Partner, zum Beispiel der Lee in Augsburg, der war früher Mitarbeiter in meinem Team, der war Franchise Consultant für Süddeutschland und der ist jetzt Partner in Augsburg.
Ja, schön.
Oder wir haben die Kati in Norddeutschland, die auch sich aus einer Rolle in unserem Support Office als Partnerin entwickelt hat. Es gibt es aber auch umgedreht. Also wir haben auch Mitarbeiter, die waren früher Partner und sind jetzt im Office und unterstützen da. Also da ist eine gute Mischung da. Und prinzipiell ist ja so, dass wir als Beispiel haben wir Domino's Choice. Das ist halt eine Wahl, die jeder Mitarbeiter treffen kann, wo du quasi dich entscheidest, will ich vielleicht ein bisschen mehr extra Urlaub haben im nächsten Jahr oder möchte ich eine Weiterbildung machen? was völlig Fremdes auch mal kennenlernen. Und das sind so Punkte, da ich habe das immer gerne genutzt. Ich nehme das gerne, diese Weiterbildungsthema. Das sind dann immer, ich hatte ganz oft jetzt Weiterbildung zu Themen, die auch mal ein bisschen fremd sind. Die helfen mir vielleicht dann für meine Arbeit, aber es ist mal so ein Breakout und du lernst mal was anderes kennen. Und ich hatte das natürlich auch schon für meine persönliche Entwicklung genutzt. Da hatte dann einen Triathlon-Trainer ein Jahr lang, was Dominus unterstützt hat, was ganz gut war dann. Ja,
ja, top. Das ist, ich finde, da kommt so ein Stück weit das Amerikanische durch, oder? Ist das aus der USA das Thema oder Australien oder habt ihr das in Deutschland oder in Dachregionen speziell?
Ich weiß gar nicht, ob die anderen Märkte das auch haben. Ich weiß, dass es bei uns schon länger ein Thema ist. Auch wir hatten die persönliche Entwicklung. Ich habe viel mit unserer Personalabteilung damals auch, als ich diese Rolle 2023, 2022 übernommen habe, viel Gespräche gehabt zur Entwicklung. Und das war ganz gut, wenn du auch jemanden von, das war unsere Personalabteilung, macht das super, dir auch so ein bisschen die Knöpfe drückt und sagt, Tom, du hattest gesagt, du schickst das noch, ne? Du wolltest dir das anschauen, durchlesen, was lernen, Feedback geben. Das dann auch zu machen, das ist ganz gut. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, muss man sagen.
Sehr schön. So, wir sind ja mit eurem System perfekt bei der Franchise-Jause. Vielleicht eins noch, das fällt mir auch ein, weil wir natürlich auch so etwa 30-35% Hörende aus Österreich haben. Dominus Österreich. Also du bist ja Schweiz, Deutschland natürlich, glaube ich, ihr habt aktuell 450 Standorte.
Nur Deutschland leider.
Nur Deutschland. Aber kannst du einen kurzen Blick geben, Österreich, wie es da ausschaut?
Leider gar nicht so richtig. Ich weiß, dass wir in Österreich nur wenige Stores haben und die sind auch fast, glaube ich, nur in Wien. Die Besonderheit ist, dass Österreich und auch die Schweiz gehören nicht zu unseren Lizenz, zu unserer Masterlizenz. Das heißt, Dominus Pizza Enterprises hat die Masterlizenz in Europa gekauft für die Benelux, für Frankreich und Deutschland. Und zum Beispiel die Kollegen aus der Schweiz, die sind eigenständig, ne? Also der, ich glaube, Julian Lechner heißt, der hat da die Betriebe in der Schweiz damals auch übernommen, hat die Masterlizenz von der Schweiz übernommen. Mit denen haben wir außer unserer Marke nicht viel gemeinsam.
Genau, ist halt unterschiedlich in der Internationalisierung, also dass man gewisse Länder als Master bekommt oder teilweise einen ganzen Kontinent, ganz unterschiedlich drum, auch ganz spannend. So, jetzt zurück zur Pizza, jetzt Franchise Jause, ich weiß nicht, ob du ab und zu in Österreich bist, den Begriff kennst, so eine Zwischenmahlzeit. Jetzt würde ich bei dir direkt fragen, welche Pizza liegt bei dir am Tisch, aber um dir Energie für Triathlons und Co. zu holen. Ist das so? Isst du noch viel Pizza oder was sind Alternativen?
Also eigentlich esse ich fast immer Pizza, wenn ich in einem Store bin.
Im Office. Ja, die Qualitätskontrolle. Ne?
Ja, es ist auch immer, ich finde es ein tolles Produkt. Ich meine, ich kann selber Pizza backen und das ist auch ein Vorteil, dass ich habe das gelernt. Ich bin immer noch auch dabei bei den Contests und mache mit bei den schnellsten Pizzabäckern in Deutschland und schneide da gar nicht so schlecht ab, wenn man sagt. Aber meine wow.
Zum Beispiel, also nichts Internes, also nicht jetzt Domino's, bester Pizzabäcker, sondern...
Doch. Also das ist dann quasi auf unserer Rallye, die war jetzt erst in Bielefeld im Mai und insgesamt haben dann aus Deutschland, ich glaube, 200 Leute an dem Qualifying teilgenommen und dann die besten 10 treten dann quasi vor dem Publikum auf so unserer Domino's-Veranstaltung an. Das sind dann bäckst du halt Pizza vor 700 Leuten.
Und was macht jetzt, also was kann ich mir gar nicht vorstellen, wo ist jetzt der Unterschied in den Top 10 zu den anderen?
Das ist die Zeit einfach nur. Also quasi wird, man backt immer 3 Pizzen, das ist jetzt sehr Dominus intern, ne? Das ist immer eine, darf ich nicht durcheinander kriegen. Es ist eine Salami Supreme, es ist eine Funghi und eine Margarita, das sind 3 Pizzen, die werden nacheinander gebacken. Dabei wird die Zeit gestoppt, man wird auch gefilmt. Und dann wird geschaut, wie genau sind die Grammaturen eingehalten. Also das Gewicht und wie ist die Verteilung. Und je nach, wenn jetzt die Grammatur nicht ganz stimmt oder die Pizza nicht so gut aussieht, dann gibt es halt Fehlerpunkte. Die wird auf Zeit aufgerechnet. Und dann kriegst du eine Endzeit. Und mit dieser Endzeit qualifizierst du dich entweder für die Top 10 oder nicht. Und die Top 10 treten dann quasi auf der Domino's Rallye an. Ich war bisher zweimal dabei, habe mich da qualifiziert, habe nie gewonnen. Das ist auch gar nicht mein Anspruch. Ich finde es so witzig, das zu machen. Und ich finde es richtig cool, weil dieser Challenge-Gedanke, dieses Friendly Competition, das setzt extrem viel Energie in so einem Store frei. Wenn du das machst, am Anfang hat keiner Lust mitzumachen. Wenn sie es zweimal gesehen haben, hast du das ganze Team da stehen und die wollen es versuchen. Und das treibt schon das Thema Produktivität, das treibt das Thema auch, ja, das Gefühl für Wareneinsatz, für eine gute Pizza. Das sind so spielerisch
die coole Aktion.
Genau. Mhm. Zurück zu der Pizza. Ich glaube, das ist schon die Salami Supreme, wenn dann, die ich esse, wenn ich im Store bin, ja.
Mhm. Du, und welche persönliche Weiterbildung, also jetzt im Sinne von unternehmerischer Entwicklung, gibt es Seminare, Bücher, Podcasts, wo du Tipps hast, wo du dir für dich zur Entwicklung einiges rausholst?
Ich glaube, also bei Podcasts, ich höre viel Podcasts, wenn ich unterwegs bin, als irgendwie, ja, Amateur-Triathlet, vielleicht mag ich den Podcast von Jan Frodeno. Um mentale Situationen, mentale Einstellungen, Going Mental heißt der. Der ist auch noch auf Englisch, das heißt, man hört es auch auf Englisch, man lernt so zwei Sachen mehr oder weniger oder kann sich da ein bisschen reinversetzen. Und ansonsten Bücher. Ich war schon früher auch ein Freund von, oder ich mag Bücher, Tatsachengeschichten von Persönlichkeiten, die bestimmte Sachen erlebt haben oder gemacht haben. So gerade so Abenteuersachen. Ich bin großer Fan von Reinhold Messner oder von Rüdiger Nehlberg, Michael Martin, André Wirsing. Das sind so Sachen, die lese ich auch im Urlaub. Und ich glaube, da nimmt man vielleicht ein Stück weit was mit. Aber diese, das ist das, was ich spannend finde.
Toll, kann ich total gut nachvollziehen. Und ich habe gerade selber die Biografie von Gerlinde Kaltenbrunner gelesen. Sagt dir was? Die erste Frau, die auf allen 14 8000er Gipfeln war. Und ich finde gerade Bergsteigen und Unternehmertum schafft so viel Analogien. Da kann man so viel mitnehmen und lernen. Also das ist auf alle Fälle, ich bin auch großer Fan von so Biografien, oft aus dem Sportbereich. Wo man einfach fürs Leben lernt. Ja,
ja, ich meine, bei Reinhold Messner muss ich zum Beispiel sagen, ich habe nichts mit Bergsteigen zu tun. Ne? Ich bin deswegen auch oft in Österreich, aber ich finde nur diese Herangehensweise, diese Beharrlichkeit, auch in ausweglosen Situationen ruhig zu bleiben und immer die Herausforderung zu suchen und erstmal loszugehen, das finde ich extrem spannend.
Mhm. Ja, absolut. Tom, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht aufgrund unserer Zeit. Stelle ich jetzt auch keine weiteren Fragen, obwohl ich noch viele, viele, viele hätte, weil wir schaffen dann vielleicht mal eine Fortsetzung. Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen und bedanke mich sehr herzlich für all deine Einblicke. Lieben Dank und alles Gute.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte, Karina.
Die angesprochene Gerlinde Kaltenbrunner wird kommende Woche bei der 150. Jubiläumsfolge von Die Franchise-Jause mein Gast sein. Vielen Dank euch, dass ihr über so viele Jahre und so viele Folgen treu dabei seid und euch Impulse, Inspiration aus den einzelnen Gesprächen mit tollen Unternehmerpersönlichkeiten holt. Gerlinde und ihr Lebenspartner Manfred Jericher geben nächste Woche Einblicke genau in diese Parallelen der Bergwelt ins Unternehmertum. Und da geht's über die Startvorbereitungen, über das Durchhaltevermögen, über den Umgang mit Rückschlägen, über wirklich geeignete Menschen für das jeweilige Team auszuwählen. Es wird extrem spannend. Ich bin sehr erfreut, dass Gerlinde und Manfred da zugesagt haben. Und es ist eine ganz, ganz besondere Folge, eine wirkliche Herzensangelegenheit. Ich freue mich, wenn ihr da mit dabei seid. Ein herzliches Servus aus Wien.